irgendwie ausgeführt wurde oder berichtet wurde oder sonstiges gepredigt wurde. Ich habe es mal versucht, ein bisschen zu verstehen oder einzuordnen, weil es sind ja doch einige Sachen da innen drin, die immer wieder sehr interessant sind. Gut, vorweg. Es ist zu erkennen, dass ich in diesem Korintherbrief schon einige Korrespondenz gab an Paulus und wiederum zurück, eben auf Fragen der Gemeinde oder im Umgang miteinander. Ebenso lag das Problem vor, dass es Streitigkeiten oder Spaltungen in der Gemeinde gab. Also es ging schon einige Zeit hin und her. In der Bibel sind eben nur die zwei Briefe an die Korinther hinterlegt, also die Antworten eigentlich auf irgendwelche Fragen oder Auseinandersetzungen in irgendeiner Form. Und nachdem ja Paulus die Gemeinde dort gegründet hat, ist ja sicherlich auch anzunehmen, dass es auch ein Herzensanliegen war und da auch Boden hin und her ging, Briefe und Sonstiges. Die zwei Briefe hat man eben, sagen wir mal, archiviert oder aufgenommen in die Bibel. Man muss natürlich, um jetzt diesen Brief ein bisschen verstehen zu können, also zumindest war das mein Problem, mal sich die Gemeinde in Korinth einfach mal vorzustellen. Also jetzt nicht nur bloß einfach den Text zu lesen und zu sagen, okay, da war halt das, da war dies, da war jenes, dann kam die Antwort, dann wurde so und so und so gemacht, sondern einfach, ja, wie war denn das damals in diesem römischen Reich, in dieser Gemeinde in Korinth? Und die Situation in der Gemeinde und auch das, was das für Gegebenheiten waren und die Rahmenbedingungen, findet sich einiges in der Literatur. Um jetzt einmal so den geschichtlichen Rahmen grob zu umreißen, dieses Korinth war 44 vor Christus durch Cäsar als Kolonie für seine Veteranen neu gegründet worden. Also diese Veteranen, das sind entlassene Soldaten oder auch freigelassene Sklaven oder sonstiges Personal. Es war sozusagen eine Enklave des Römischen Reiches, mitten in Griechenland sozusagen. Also es war eine römische Kolonie erst einmal. So, die strategische Lage war nicht schlecht, Korinth, Meerenge. Das heißt, man hat damals die Schiffe von der einen Seite in die andere Seite über, wo heute ein Kanal ist, per Handbetrieb rübergezogen. Also über die Lasten zumindest. 27 vor Christus war die Stadt dann schon eine Hauptstadt der senatorischen Provinz Achaia und Sitz des Statthalters. Also das heißt, die ist sehr schnell wieder gewachsen. Korinth selber ist ja uralt, auch schon in der griechischen Geschichte. Aber da hat die wieder richtig Zuwachs bekommen, eben durch diese Neugründung und diese Betonung eben, was da zu tun ist. Ja, es war also eine wirtschaftliche Drehscheibe zwischen Asien und Rom. Handel, Finanzgeschäfte, handwerkliche Produktion bestimmten eben das Leben in dieser Stadt. Also da war richtig was los. Handelsstadt, Seehafenstadt mit all ihren Vor- und Nachteilen. Aufgrund des Römischen Reiches war es nur so, dass man eine bunt gemischte Bevölkerung hat, in der es sehr starke römische Elemente gab. Philosophie, Götterwesen, Bilder etc. Und auch gleichzeitig eben hellenistisches, orientalisches. Also das war alles da so ein Schmelztiegel, kann man sich so vorstellen. Im Hintergrund mit den ganzen, ja sagen wir mal, auch armen Bevölkerung. Es gab da halt elitäre Schichten, klar, aber eben das Gros war wahrscheinlich eher arm oder auch ungebildet oder eben nicht so gut gestellt, wenn man so sagt. Das muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten, wenn man diesen Brief durchliest. Also immer das Bild, wie waren die Menschen damals, wie haben sie gelebt, wie sind sie miteinander umgegangen. So, wenn man sich das dann eben so vorstellt, kann man sich erklären, dass das natürlich zu Problemen führen muss, wenn da eine, sagen wir mal, christliche Gemeinde gegründet wird, die vielleicht erst aus 10, 20 Personen zur Zeit von Paulus erst einmal angefangen hat. Das waren dann Leute, die verständig waren, die vielleicht Juden, Christen dann waren oder aus dem Dunstkreis, die da korrespondiert haben, mit denen leben konnten. Aber dann ist es ja gewachsen. Wurde ja größer, die Gemeinde. Es blieb ja nicht stehen. Aber das hat auch wieder zu Problemen geführt. Eben aus dem historischen Hintergrund, wo die Leute alle herkommen. Also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, wenn wir jetzt hier 50% Afrikaner hätten, einfach mal so von heute auf morgen. Also die würden hier den Gottesdienst ein bisschen anders anfangen. Also die würden da nicht sitzen beim Lobpreis oder so. Also nur als Unterschied der Kulturen. Und das war da zusammengefügt. Das waren ja Leute mit, was weiß ich, was die Römer und die alten Griechen, was die alles für Kulte oder sonstige Sachen hätten. Und in Korinth ist ja auch ziemliches verbrieft, dass da auch eben kultische Handlungen ziemlich extrem getrieben worden und dass die Leute sind da jetzt zu dieser Gemeinde gekommen. So, also, Paulus hatte, um es kurz zu sagen, sehr viele Mühen, die Gemeinde dort zu unterweisen, um zu, aus der Ferne sozusagen mal zu instruieren, oder er hat Schwierigkeiten und Probleme gehabt und es zieht sich ja auch durch die Briefe ziemlich heftig durch. Im ersten Korintherbrief gibt es da also erstmal eine Gliederung über das Gemeindeleben und Paulus gibt darin gewisse Richtungen vor, um der Gemeinde zu helfen oder zu sagen, hey Leute, wie soll es denn laufen? Er war ja, kommt ja aus dem jüdischen Bereich, war gebildet, ausgebildeter Pharisäer, sprach bestimmt mehrere Sprachen und trifft dann auf Leute, die Ex-Soldaten sind, Sklaven, Freigelassene, ja, eigentlich unterste Schicht mit im Römischen Reich. Dass es da natürlich ein bisschen anders läuft, als wenn das alles schön kultiviert zusammensitzt und alles aus einer homogenen Gesellschaft kommt oder aus einer jüdischen Gesellschaft, ist eigentlich offensichtlich. Kurzum, die Weisungen, die wir in dem Brief des Paulus finden, sind auch heute noch für uns oft relevant, führen aber auch eben, wie schon gesagt, zu Kontroversen. Grob gesagt ist also der Brief so eingeteilt, wir haben ein Vorwort, wir haben eine Einleitung und dann geht es schon los mit Parteistreitigkeiten in der Gemeinde, sittliche Missstände in der Gemeinde, Probleme im Umfeld von Ehe und Ehescheidung, Umgang mit Götzenopferfleisch, Missstände in der Gemeindeversammlung, Charismen in der Gemeinde, dann halt die Auferstehung der Toten, wohlmeinende Ermahnung und Abschlussformel. Das ist so die Grobraster vom ersten Korintherbrief, also da war einiges geboten. Also Parteistreitigkeiten in der Gemeinde, sittliche Missstände, Probleme im Umfeld von Ehe und Ehescheidung, Umgang mit Götzenopferfleisch ist jetzt vielleicht nicht gerade unser Thema, aber Missstände in der Gemeindeversammlung, Charismen, das sind schon oft auch Themen, wo man oft diskutiert oder unterschiedliche Auffassungen existieren. So, ich will jetzt heute eben, weil wir eine Gemeindeversammlung haben, auch ein bisschen eben auf diese Zusammenkünfte etwas eingehen und ich versuche das deswegen pragmatisch zu sehen. Also jetzt nicht völlig tiefgeistig, theologisch, sondern einfach, ja, wie lief denn das so ab, wie war denn das so praktisch? Und da sticht natürlich ein was sehr hervor, und zwar ein isolierter Satz. Im 1. Korinther 14, 34, der etwas leicht provokant ist, aus der Luther-Übersetzung 2017, sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Bumm. Wenn man den Satz so isoliert stehen lässt, dann, oh ja, wie sollen wir jetzt dann damit umgehen in der Gemeindeversammlung? Irgendwie, mein Eindruck, irgendwas passt da ja nicht so ganz. Weil wenn ich jetzt so mein Leben anschaue, die letzten 30 Jahre, bin ich ja doch in der einen oder anderen Gemeinde gewesen. Also, ich habe das Wort wörtlich so noch nie erlebt. Dass eine Frau in der Gemeinde schweigt bei einer Versammlung. Habe ich noch nie erlebt, vielleicht geht es anderen anders, aber ich habe das nie erlebt. Tja, und heute haben wir eben eine Gemeindeversammlung. Vielleicht mal Zeit für eine Premiere. Ja. Wie schon gesagt, das Thema wird kontrovers diskutiert. So, wie ich mich damit beschäftigt habe, habe ich eben festgestellt, dass es eben etliche Ausarbeitungen zu diesem netten Satz gibt, die sehr unterschiedlich ausgeführt sind, interpretiert werden, ausgearbeitet werden und so weiter. Zum Beispiel auch der Satz, es wurde nachträglich eingeschoben, um irgendwie patriarchische Strukturen in den Kirchen dann irgendwie aufzubauen. Also so weit geht es. Also sag mal, fügt es halt mal ein, dass man da wenigstens so ein Druckmittel hat, das man nett so nenne. Passt auch nicht. Also irgendwie war das für mich, für mein Verständnis jetzt nicht so einfach, das Ganze irgendwie, also den Ball da rund zu bekommen.
Genau, du musst da mal wieder
rankommen. Ja. wenn ich mir aber jetzt den Brief, wenn man den sich so durchliest, ist es doch sehr interessant oder auch klar zu sehen, dass Paulus sogar in Detailfragen, zum Beispiel zum Thema Ehe, Ehelosigkeit und Scheidung, sehr detailliert ausarbeitet. Wann, wer, wo, wie und in welcher Konstellation und da ja, da nein. gedacht. Also da hat er sich richtig Mühe gegeben, was für uns heute vielleicht in vielen Dingen entweder selbstverständlich ist oder aber auf einer normalen juristischen Gesellschaftsordnung vorgegeben ist, eigentlich gar kein so ein Thema ist. Aber er hat es in dieser Gemeinde ganz klar versucht auseinanderzuziehen. Also der hat, da müssen massive Probleme gewesen sein. Also er wollte eigentlich den Menschen helfen, diese ganzen Probleme, die in dieser Gemeinde existieren, irgendwie in den Griff zu bekommen. Auffallend ist eben, wie schon durch die Struktur von dem Brief herauskommt, dass diese Korinther einiges auf dem Kerbholz haben, wo wir heutzutage in vielen Dingen gar nicht mehr in der Lage sind. Also das Leben damals, so wie das war, das würden wir heute aufgrund unserer Kultur, unserer Bildung, unserem Umgang, unserem Wissen gar nicht so leben wollen. Ja, bei uns gibt es ja keine, ich sag mal, Sklaven, ehemalige oder ehemalige Legionäre. Das waren ja nicht, sagen wir mal, in den damaligen Lebensumständen nette, freundliche, gesittete Menschen, die sehr höfliche Umgangsformen pflegten und miteinander oft gut korrespondiert haben. Das war heftiger, da war auch die Sprache vielleicht auch heftiger. Ja. Also, was hat das jetzt mit diesem netten Satz zu tun? Also, wie soll man das zusammenbekommen? Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, lobt Paulus ja noch die Gemeinde. Zum Beispiel 1. Korinther, Verse 4, 7. Ich danke meinen Gott alle Zeit eure Wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also, da war ja was da. Also es war jetzt nicht so, dass die geistig tot waren. Denn die Predigt des Christus ist in unter euch kräftig geworden. Also das, was Paulus gesät hat, ist kräftig geworden. Also es ist gewachsen, es tut sich was. Sodass ihr keinen Mangel habt in irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also die Gaben waren da, also Geistesgaben, sonstiges. Also das muss man sich dann immer vor Augen halten. Und das immer in den Hintergrund mit der Personengruppe. So, aber in den nachfolgenden Kapiteln geht es dann richtig zur Sache. Sinngemäß wird so ziemlich alles angesprochen, was die Menschheit so treibt. Wohlgemerkt, es geht hier ja um eine christliche Gemeinde. Und das, was der da anspricht, das ist heftig. Wenn das so deutlich ausgesprochen wird, sind die Missstände nicht unerheblich und wahrscheinlich auch in sehr großem Ausmaß vorhanden. Kurzum, aus heutiger Sicht, in Anführungszeichen, leicht chaotisch. Also für mich ist es daher vorstellbar, dass bei einer Gemeindetreffen oder einer Zusammenkunft, wo es zum Beispiel allein um die Thematik des Abendmahls geht, um die konkrete Anweisung des Paulus, die im Prinzip sagt, es soll kein Gelage sein, sondern man soll auch das Abendmahl im Gedenken an Jesus Christus in Würde feiern und nicht dann Gelage veranstalten, mehr oder weniger. Das ist noch richtig nett formuliert. Weiterhin gibt es natürlich gewisse Befindlichkeiten zwischen den Geschlechtern, ebenso werden diese von Paulus geregelt, wie es denn so zu laufen hätte. Also es entsteht irgendwie so der Eindruck, dass man den Korinther so ziemlich viel vorgeben muss, damit die Gemeinde eben sich nicht irgendwie auseinanderfliegt. Es liegen ja Streitigkeiten vor. Und dann muss eben der Paulus auch noch den Damen und Herren aus zu Korinth auch noch erklären, wie denn die Gemeinde sich verhalten soll, damit sie bei einer Versammlung wenigstens noch etwas Ordnung gibt. Also es ist nicht so wie jetzt hier, wo wir in unserer Gemeinde alle schön brav da sitzen, ich halte jetzt einen netten Vortrag oder wir diskutieren dann später oder sonstiges, sondern da war Leben drin, also richtig, das hat pulsiert anscheinend. Zum Beispiel Thematik Reden in Zungen. Prophetien von allen Gemeindemitgliedern, also Männer und Frauen, also es wird hier nicht unterschieden. Also da wurde gesprochen, geredet, ausgelegt und Paulus hat auch vielleicht auch gemerkt, na, die überziehen vielleicht, man braucht ja auch eine Auslegung dazu. So, und in dem Zusammenhang, wenn man sich das so vorstellt, dass diese Menschenmenge zusammenkommt und viele Abläufe und Sachen sind, verstehe ich den Satz auch mit dem Vorsatz. Also Vers 33 im 1. Korinther 13, 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dann kommt der Satz, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also nochmal, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dann kommt erst, dann sollen die Frauen eben schweigen.
Nein.
Also das heißt, es gab Unordnung und es war auch kein Frieden. Für mich. Denn man will diese Ordnung, diese Frieden, diese Zusammenkunft soll unter einer Rahmenbedingung laufen. Der nächste Satz ist, wie auch das Gesetz sagt. Also, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Ja, mit Querbezug zu welchem Gesetz oder welche Gesetzmäßigkeit. Ne, verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Man kann auf die mosaischen Gesetze zurückgreifen. Man kann auf die biblische Hierarchie zurückgreifen. Also der Mann, Frau, Einordnung, Unterordnung und so weiter. Oder auch die damalige Gesetzlichkeit der Gesellschaft. Die gab es ja auch. Also außerhalb der Bibel eben. Im Römischen Reich. Frauen waren damals eben nicht so gesellschaftlich, zumindest in der äußeren Form, so gleichgestellt wie die Männer. Vielleicht ist auch das damit gemeint. Im Regelfall war es ebenfalls so, dass die Männer als Haupt der Familie eben dastehen und somit auch die Verantwortung tragen und nach außen das auch repräsentieren sollen, also machen sollen, tun sollen. Das war also in Anführungszeichen nicht unbedingt die Aufgabe der Frau. Das heißt nicht, dass die gar nichts zu sagen oder zu melden hat. Das wissen wir nicht. Ich war da damals nicht dabei. Aber so nach außen hin waren eben die Männer vorne dran gestellt, auch in der jüdischen Gesellschaft. Aber die Frauen waren auch in der jüdischen Gesellschaft ziemlich gleich wie der Mann. Aber nach außen hin, also von der Formalie her, mehr so, hat Vor- und Nachteile. Also Verantwortung tragen, Verantwortung übernehmen, Verantwortung leben, leisten, unterschreiben, das ist die eine Sache. Wenn man keine Verantwortung ist, ist es ziemlich einfach. Dann kann man die abgeben, so nach oben oder weggeben. Das ist manchmal nicht so unüblich, auch in der heutigen Gesellschaft nicht. Es ist mal ganz praktisch, wenn man einen Chef hat, den man nach oben sagt, ja, ich habe das und das festgestellt, dein Problem, du bist da jetzt dran und musst es jetzt regeln, weil du bist ja der Chef. Du musst das machen. So, was ich eben aus dem Gesamtkontext für mich aufdrängt, ist, dass eben Paulus will, dass die Frauen auch eingeordnet sind in der Gemeinde, um eben dieses Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen. Wenn man jetzt davor ausgeht, vielleicht dass so eine Versammlung 100 Leute, 200 Leute waren, und man bringt es durch, dass man sagt, okay, wenigstens die Frauen sollen nichts mehr sagen, dann sind schon mal 50% Pi mal Daumen leise. Und der Rest kann sich dann weiter auseinandersetzen. So verstehe ich es eigentlich. Also man darf eben, wie schon gesagt, nicht vergessen, wer die Korinther waren. Und ich lese jetzt da auch mal was vor, was im 1. Korinther 6, 7 bis 11 steht. Vers 7. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander Recht hättet. Also juristische Auseinandersetzung unter den Geschwistern in der Gemeinde. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt euch und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das ist ein Satz an eine christliche Gemeinde in Korinth. Also ich würde das jetzt ja nicht an eine andere Gemeinde heutzutage schreiben. Also da war was los. Also das war diese Gesellschaft damals in diesem Korinth. Da ging es derb und heftig zu, aber richtig. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also Paulus sagt es denen nochmal, ihr wart vorher so, jetzt seid ihr neu. Haltet euch dran, macht das, tut das. Und wir wissen ja selber, wie es immer ist mit den alten Menschen, der kommt gerne immer mal hervor. Also, für Paulus war das sicher nicht leicht zu ertragen. Er hat die Gemeinde gegründet und wollte für diese die Erlösung durch Jesus. Durch die Nachrichten, die er von Korinth bekommen hat, ist er stark betroffen und versucht, das ganze Geschehen eben zu ordnen, eben in diesen Korintherbriefen. Das sind die Antworten auf diese Probleme. Gut. In der Gemeindesammlung treffen sich Geschwister im Glauben, welche untereinander juristische Streitigkeiten pflegten. Wie wir wissen, ehemalige Söldner, Sklaven, Mittellose, auch ein paar Wohlhabende, verschiedene Kulturen, verschiedene religiöse Hintergründe, kultische Handlungen, Gewohnheiten, die damals eben noch waren und parallel ja in Korinth durchliefen. Was bedeutet das? Wie lebten die Sklaven und Sklavinnen oder in welcher Abhängigkeit lebten sie denn? Die kamen ja in die Gemeinde rein, aber die waren ja abhängig von ihren Herren, die ja nicht zwangsweise Christen waren. Und Sklaverei und in den Abhängigkeiten zur damaligen Zeit war Thema Prostitution oder sonstiges ganz heftig. Tja, und in diesem Umfeld, das eben alles andere als, was wir heute sagen, moralisch hochstehend war, zudem vielleicht schwierige hygienische Verhältnisse, viel Armut, waren auch viele auf eine gewisse Versorgung in der damaligen Gemeinde angewiesen oder hielten sich auch deswegen an die Gemeinde. Ja, dass man sagt, ich bin jetzt halt Christ, weil die versorgen mich. Die bringen mich da ein bisschen durch. Habe aber gar nicht so den Glaubenshintergrund, also diese wirkliche Bekehrung oder den wirklichen Glauben an Jesus. Das wissen wir ja nicht. Weiterhin war eben diese damalige Kultur bestimmt, also zumindest auf der Ebene, nicht so nüchtern im Denken wie wir heute, sondern vielleicht auch mehr emotional geladener, orientalisch. Natürlich gab es auch die griechisch-römischen Philosophien und so weiter, aber ich denke, die waren schon ein bisschen emotionaler als wir heute. Nicht zu vergessen, es gab in der Gemeinde auch einige Besserwisser und, was man auch nicht vergessen darf, es gab ja kein Neues Testament. Die hatten eben nur die jüdische Bibel. Mehr gab es da nicht. Und das, was wir heute haben, ist ja damals gerade eben erst entstanden. Paulus kämpfte ebenso gegen Irrlehren. Also es geht auch auf den Briefen immer wieder hervor. Also, festzustellen ist, wenn die eine Versammlung hatten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sehr leise war. Sondern es ging wirklich vielleicht unter Umständen kreuz und quer. Der eine hatte was gegen den, da hatten sie die Streitigkeiten. Wir wissen nicht auch in Bezug auf die Frauen, wie die untereinander waren. Das Bildungsniveau war bestimmt nicht sehr hoch im Durchschnitt, wenn überhaupt. Thema auch mit den ganzen Sklaven und Sklavinnen, und das erzeugt eine gewisse Lautstärke oder auch einen gewissen Hin und Her und auch für die Entscheidungsfindung oder Richtungen oder wohin soll es denn gehen oder wenn eine Predigt ist, wie soll man denn das auslegen, wie soll man das machen, wie soll man das umsetzen. Das hat natürlich Fragen und Probleme aufgeworfen, die vielleicht auch deutlich ständig angesprochen wurden, ständig. Es hat quasi kein Ende gefunden, keine Richtung gefunden. Und ich glaube, dass das wirklich ein massives Problem war. Zum Beispiel auch, wenn jemand in Sprachen redet und es muss dann auch noch ausgearbeitet und übersetzt werden. Und das galt ja für beide Geschlechter, also auch Frauen, Männer, alles. Es steht auch vorher in diesem Korintherbrief so drin. Da wird nicht eingeschränkt auf irgendeinen Mann oder irgendwas, sondern es betraf alle. Also ich verstehe die Situation der Weisung wie folgt. Die Frauen sollen sich in der Gemeinde einordnen und am besten ruhig bleiben, um überhaupt eine gewisse Ordnung zu bekommen. Das war das Anliegen, was Paulus auf dem Herzen lag. Das zieht sich dadurch. Er versucht es immer wieder, da eine Ordnung reinzukriegen. Egal wie. Und dieser scharfe Satz mit dem Schweigen war wahrscheinlich in Bezug auf diese Gemeinde wohl mehr als angemessen. Das ist so der Hintergrund von der praktischen Seite. Wir selbst sind heute nicht in Korinth. Und wenn heute die Frauen in unserer Gemeinde schweigen würden, gäbe es vielleicht diese Gemeinde nicht mehr so lange und wahrscheinlich auch nicht nur diese. Es ist eher so, dass in den heutigen Gemeinden die Männer einfach viel zu leise sind. Und in diesem Sinne wäre es gut, wenn wir mehr Gaben des Geistes bei Frau und Mann bekommen und diese auch auslegen könnten oder werden. Also wir sind eigentlich an diesem Punkt von den Korinthern ebenso weit entfernt wie von deren Verhalten. Möge uns Jesus die Erkenntnis und Weisheit geben, die wir dringend brauchen. Amen.